Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 4: Fesselnde Lektüre.
Aussage von Dominic Swain bezüglich eines Buches, welches im Winter 2012 kurzzeitig in seinem Besitz war. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 28. Juni 2013. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Ich arbeite als Theatertechniker an verschiedenen Veranstaltungsorten im West End. Ich kümmere mich hauptsächlich um die Beleuchtung, aber gerade viele der kleineren Veranstaltungsorte können sich keine großen Crews für ihre Produktionen leisten. Also macht man am Ende ein bisschen von allem. Ich schätze, das ist nicht wirklich relevant für die Aussage, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass hier nicht einfach irgendein verrückter Typ hereinspaziert ist. Ich arbeite, baue Dinge mit meinen Händen und bin nicht bekannt für verrückte Tagträume. Ich wollte mir am fraglichen Tag eine Nachmittagsvorstellung von Die Troerinnen im Gate Theater in Notting Hill ansehen. Eine Freundin von mir, Catherine Mendes, spielt in dem Stück mit und hatte schon seit einer Weile versucht, mich dazu zu überreden, es mir anzusehen. Wir hatten ein paar Jahre zuvor zusammen an einer Produktion von Die Möwe gearbeitet und hatten damals ein bisschen was am Laufen. Ich war gerade erst wieder frisch Single geworden und wollte mich unbedingt treffen, um zu sehen, ob die Chemie noch stimmte. Und so ging ich schließlich am Nachmittag des 10. November, einem Samstag, hin. Ich erinnere mich noch genau an das Datum, denn es gab ein großes Hin und Her darüber, weil wir beide in verschiedenen Shows involviert waren, was die Abendgestaltung schwierig machte. Also, da war ich, Samstagnachmittag in Notting Hill und musste mir noch 1 bis 2 Stunden die Zeit vertreiben bis zum Beginn der Aufführung. Notting Hill ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, den ich häufig frequentieren würde. Es ist selbst für Londoner Verhältnisse sehr teuer und ich weiß nicht, wie viel sie über Theatertechniker wissen, aber unser Beruf zählt eher nicht zu den gut bezahlten. Trotzdem konnte ich mich vage daran erinnern, dass es in der Nähe einen Oxfam-Laden gab, da ich dort einmal eine schöne Militärjacke gekauft hatte, die immer noch eine meiner Lieblingsjacken ist. Ich habe den Laden ohne Probleme gefunden und verbrachte die nächsten 10 Minuten damit, die Klamotten und den sonstigen Krimskrams zu durchstöbern. Am Ende war ich dann aber etwas enttäuscht. Er war kleiner, als ich ihn in Erinnerung gehabt hatte, und hatte anscheinend nur den gleichen langweiligen Kram, den man auch in jedem anderen Second-Hand-Laden finden konnte. Da ich aber immer noch etwas Zeit totschlagen musste, beschloss ich, einen Blick auf die Bücher zu werfen. Etwas, das ich sonst nur selten tue. Im Regal für Science-Fiction und Fantasy habe ich dann das Buch entdeckt. Ich nahm zuerst an, dass es sich um eine Art Sonderausgabe aus Kunstleder handeln musste, und dem Preis nachzuurteilen, war das auch der Eindruck des Verkäufers gewesen. Es kostete nur 4 Pfund. Als ich es in die Hand nahm, konnte ich den Einband fühlen und stellte fest, dass es wohl in echtes Leder gebunden war. Wahrscheinlich Kalbsleder, da es sich so weich anfühlte. Ich bin beileibe kein Experte für Bücher, aber es schien alt zu sein und ich dachte, dass es vielleicht sogar handgebunden worden war, da die Seiten leicht uneben waren. Es hatte keinen Schutzumschlag und es gab keinen Titel auf der Vorderseite, aber auf dem Buchrücken waren in verblassten goldenen Lettern die Worte Ex Altiora eingeprägt. Ich hatte zwar etwas Latein in der Schule, aber es seitdem nicht mehr wirklich gebraucht, also müssen Sie mir verzeihen, wenn meine Übersetzung nicht viel Sinn ergibt. Aber ich glaube, es bedeutet von höherer Stelle oder aus der Höhe. Ich war gelinde gesagt verblüfft. Das Buch war eindeutig weit mehr wert, als der Preis implizierte. Wenn der Verkäufer, der es ins Regal sortiert hatte, etwas mehr aufgepasst hätte, wäre es in einer der Glasvitrinen gelandet, in der sie die tatsächlich wertvollen gespendeten Gegenstände aufbewahrten. Ich habe durch das Buch geblättert, aber es schien komplett auf Latein zu sein, sodass ich nicht viel Glück dabei hatte, herauszufinden, von was es handelte. Das einzige Englisch, das ich finden konnte, war ein Ex Libris auf der Vorderseite. Dort stand: Aus der Bibliothek von Jürgen Leitner. Es war allerdings kein Autor aufgeführt. Es hatte auch mehrere schwarz-weiße Illustrationen. Holzschnitte, glaube ich, die jeweils einen Berg oder eine Klippe zeigten. Ein Bild zeigte scheinbar einen leeren Nachthimmel. Ich fühlte mich seltsam, als ich dieses Bild betrachtete, als würde ich gleich hineinfallen. Ich fühlte einen seltsamen Ruck in meinem Magen, der mich fast dazu brachte, das Buch mitten im Laden fallen zu lassen. Ich entschied mich, es zu kaufen. Selbst wenn ich nie herausfinden würde, was in dem Ding steht, war es eindeutig mehr wert als sein Verkaufspreis. Ich fühlte mich, zugegebenermaßen, wie ein Arsch, dass ich es dem Laden nicht wissen ließ, wie wertvoll das Buch eigentlich war. Fast so, als würde ich dieser wohltätigen Organisation Geld stehlen. Aber am Ende war es nicht meine Aufgabe, die Preise in diesem Laden festzulegen, und außerdem war ich absolut fasziniert von diesem Buch. Die Frau an der Kasse zuckte nicht einmal mit der Wimper, als ich es auf den Tresen legte und meine 4 Pfund bezahlte. Ich machte mich auf dem Weg nach draußen, in der Hoffnung, ein Café zu finden, in das ich mich setzen und noch etwas in dem Buch blättern konnte. Doch dann bemerkte ich die Uhrzeit. Irgendwie hatte ich es geschafft, 1 Stunde in diesem Laden zu verbringen und war fast zu spät dran für Catherines Aufführung. Mit ein bisschen Rennen hatte ich es aber zum Glück noch rechtzeitig geschafft. Die Aufführung war in Ordnung. Ich war noch nie ein besonderer Fan von griechischen Stücken gewesen und diese Interpretation konnte daran auch nichts ändern. Catherine war natürlich exzellent, aber der Rest des Stückes war ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Aber ich bin ja kein Theaterkritiker. Außerdem habe ich dem Stück nicht meine volle Aufmerksamkeit schenken können, da ich überzeugt davon war, dass es ein Problem mit dem Bühnenlicht geben musste. Während der gesamten Aufführung konnte ich den schwachen Geruch von Ozon wahrnehmen und war daher etwas besorgt. Das einzige andere Mal, dass ich Ozon in einem Theater gerochen hatte, war, als einer meiner Bühnenarbeiter einmal versehentlich die falsche Lampe bestellt hatte. Wir hatten dann also eine Xenon-Quecksilberlampe in einem Projektor installiert. Das ist die Art Lampe, die verwendet werden, um medizinische Geräte mittels UV-Licht zu sterilisieren. Ich konnte damals das Problem noch rechtzeitig erkennen, bevor noch etwas passierte, aber der intensive Ozongeruch war mir in Erinnerung geblieben. Aber niemand sonst schien den Geruch zu bemerken und ich konnte nichts an der Lichtanlage sehen, was den Geruch verursacht hätte, also versuchte ich mein Bestes, ihn zu ignorieren. Nach der Aufführung gingen Catherine und ich noch schnell etwas essen, bevor wir uns auf den Weg zu unseren jeweiligen Abendvorstellungen machten. Ich war enttäuscht, dass ich feststellen musste, dass von der Anziehungskraft, die einmal zwischen uns geherrscht hatte, nicht mehr viel geblieben war, und obwohl wir ein paar angenehme Stunden miteinander verbracht hatten, war es offensichtlich, dass keiner von uns dies weiterführen wollte. Ich zeigte ihr allerdings noch das Buch. Ihr Latein war noch eingerosteter als meins, aber sie war trotzdem beeindruckt. Sie meinte, es sähe wertvoll aus und ich solle es irgendwo hinbringen und ihn wertschätzen lassen. Sie hatte sich allerdings nicht im Detail angeschaut, da aus irgendeinem Grund die Bilder Schwindel bei ihr auslösten. Danach geschah nichts wirklich Bemerkenswertes. Meine Vorstellung, eine Inszenierung von viel Lärm um nichts unten im Courtyard Theater, verlief ohne Probleme. Ich kam erst spät nach Hause, weil ich noch mit dem Inspizienten und ein paar Schauspielern etwas trinken gegangen war und fühlte mich noch zu wach, um mich einfach ins Bett zu legen. Also machte ich mir noch einen kleinen Gin Tonic und beschloss mir, dieses Buch noch einmal genauer anzusehen. Seltsamerweise hatte ich in den letzten 12 Stunden, seitdem ich es gekauft hatte, nicht auf magische Weise mehr Latein gelernt. Also war das Lesen immer noch keine Option. Aber ich konnte mir die Holzschnitte noch etwas genauer ansehen. Es waren insgesamt ungefähr 12 und sie zeigten meistens Berge und Klippen. Eine schien einen Turm darzustellen, der in einem seltsamen Winkel über der Umgebung ragte, mit winzigen Vögeln, die die Spitze umkreisten. Und dann war da natürlich noch dieses Bild eines leeren Nachthimmels. Ich hatte noch nie Höhenangst gehabt, aber während ich dieses Bild ansah, fühlte ich mich... Ich weiß nicht wirklich. Ich konnte es einfach nicht so lange ansehen. Es schien sich ewig weit zu öffnen, sodass einem nichts anderes übrig blieb, als hineinzufallen. Es war besonders seltsam, wenn man daran denkt, dass es nicht viel gab außer schwarzer Tinte und ein paar stilisierter Sterne. Aber etwas an den Proportionen hatte einfach diese Wirkung auf mich. Ich dachte nach und vielleicht hatte Catherine recht gehabt. Vielleicht war das ja eine wertvolle Antiquität. Deshalb versuchte ich, etwas zu recherchieren und mehr darüber herauszufinden. Latein wurde nach dem 18. Jahrhundert nicht mehr als Sprache für akademische Texte verwendet und ich bezweifelte, dass das Buch so alt war. Danach wurde es eigentlich nur noch in religiösen Texten verwendet, aber es sah auch nicht so aus, als wäre es voller Gebete. Eine Suche nach Ex Altiora im Internet brachte nicht viel zum Vorschein. Der Ausdruck wurde in ein paar alten Gebeten verwendet. Es gab eine Firma namens Altiora und irgendwas auf Italienisch über Fußball. Aber nichts, was auch nur im Entferntesten so aussah, als hätte es etwas mit dem Buch zu tun. Die Suche nach Jürgen Leitner verlief nicht viel besser. Ich fand einen Eintrag für einen österreichischen Musiker und ein paar Facebook-Seiten. Allerdings hatten diese alle Üs in ihrem Namen im Gegensatz zu dem Namen im Buch und keiner von ihnen sah aus, als würde eine Bibliothek voller seltsamer lateinischer Texte besitzen. Das Einzige, was ich finden konnte, das auch nur im Entferntesten relevant aussah, war ein Angebot bei eBay aus dem Jahr 2007. Die Auktion trug den Titel Key of Solomon, 1863 im Besitz von MacGregor Mathers und Jürgen Leitner und wurde für knapp über 1200 Pfund von einem deaktivierten Benutzer, GR Bookworm 1818, gewonnen. Es gab weder ein Bild noch eine Beschreibung, nur den Titel und das Gebot. Ich beschloss danach, es für die Nacht gut sein zu lassen und ins Bett zu gehen. Ich glaube, ich hatte einen Albtraum, aber ich erinnere mich nicht an die Details. Am nächsten Tag schlief ich sehr lange. Und als ich aufwachte, war nicht mehr viel Tageslicht übrig, aber ich verbrachte die Stunden bis zu meiner nächsten Vorstellung damit, Buchhändler zu kontaktieren, die ich online gefunden hatte. Alle schätzten das Alter des Buches auf 100 bis 150 Jahre und meinten, es sehe aus, als sei es speziell gebunden worden. Die meisten boten mir an, es mir für ein paar hundert Pfund abzukaufen, aber zu diesem Zeitpunkt war ich mehr an Informationen über das Buch interessiert als an einem Verkauf. Leider hatte keiner von ihnen zuvor davon gehört oder schien überhaupt mit dem Inhalt vertraut zu sein. Die letzte Verkäuferin kannte allerdings den Namen Jürgen Leitner. Sie erzählte mir, dass Leitner in den 1990ern ein großer Name in der Literaturszene gewesen sei. Ein reicher skandinavischer Einsiedler, der absurde Summen für irgendwelche Bücher zahlte, die ihm gefielen. Es wurde gesagt, dass er oft Bücher individuell binden ließ, nachdem er ein Manuskript bekommen hatte, oder sogar Autoren beauftragte, Werke nach seinen Vorgaben zu produzieren. Sie kannte aber keine Autoren, die tatsächlich mit Leitner gearbeitet hatten. Er verschwand irgendwann um 1995, aber sie erinnerte sich daran, dass er viel mit dem Laden Pinehole Books unten in Morden zu tun gehabt hatte. Und sie gab mir die Kontaktdaten von Mary Key, der Besitzerin des Ladens. Danach ging ich zu meiner Vorstellung. Es war der letzte Abend dieses Stückes, um genau zu sein. Aber obwohl ich kein einziges Lichtzeichen verpasste, konnte ich mich nicht wirklich konzentrieren. Meine Gedanken kreisten weiter um das Buch. Ich hatte das Gefühl, als ob ich etwas verpassen würde, das ich nicht wirklich fassen konnte. Und die ganze Zeit über konnte ich den gleichen, schwachen Geruch von Ozon wahrnehmen. War es überhaupt Ozon? Da war noch etwas anderes. Etwas, das ich kannte, aber an das ich mich nicht erinnern konnte. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, mich zu erinnern, überkam mich ein Schwindelgefühl und eine Übelkeit, die drohten, mich umkippen zu lassen. Ich ließ die anschließende Aftershow-Party ausfallen und unternahm stattdessen einen langen Spaziergang, um in der kalten Novemberluft den Kopf frei zu bekommen. Ich weiß nicht, wie lange ich gelaufen bin. Es müssen Stunden gewesen sein, aber es fühlte sich richtig an, als ob das alles war, was ich tun konnte. Das Gehen fühlte sich so natürlich an wie das Fallen. Erst als ein Mann mich anpöbelte, weil ich ihn fast umgerannt hätte, blieb ich stehen und nahm meine Umgebung wahr. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich nahm mein Handy heraus, um die nächste Haltestelle zu finden und sah, dass ich nur eine Straße von Morden entfernt war. Mir wurde plötzlich schwindelig und als ich auf das Gebäude blickte, vor dem ich stand, war ich nicht im geringsten überrascht, neben einer Tür aus dunkel gebeiztem Holz ein Messingschild zu sehen mit der Aufschrift Pinhole Books, nur nach Vereinbarung. Ich klingelte an der Tür und wartete. Die Frau, die die Tür öffnete, war ganz und gar nicht das, was ich erwartet hatte. Sie war sehr alt und ungesund dünn. Ihr Kopf war komplett glatt rasiert und jeder Quadratzentimeter Haut, den ich sehen konnte, war mit eng geschriebenen Worten in mir unbekannten Schriftzeichen tätowiert. Sie stand am Fuß einer Treppe und von oben konnte ich den Klang von Death Metal hören, der aus einigen leistungsstarken Lautsprechern dröhnte. Ich fragte mich einen Moment lang, ob sich die Nachbarn wohl häufiger beschweren würden, wenn sie um 2 Uhr morgens so laut Musik abspielte, und stellte mit Schrecken fest, dass es tatsächlich schon 2 Uhr nachts war. Ich entschuldigte mich dafür, sie so spät zu stören und fragte, ob sie Mary Key sei. Sie schnaubte nur und fragte, in ausgesprochen unfreundlicher Weise, ob ich einen Termin hätte. Ich griff in meine Tasche und holte Ex Altiora heraus, öffnete es und zeigte Leitners Namen auf dem Ex Libris. Daraufhin schienen ihre Augen aufzuleuchten und sie drehte sich um die Treppe hinaufzugehen. Sie schloss die Tür nicht hinter sich, also interpretierte ich das als Einladung und folgte ihr nach oben. Wir betraten eine Reihe von engen Räumen, in denen sich in jeder erdenklichen Ecke Bücher stapelten. Es war so schlimm, dass ich aufpassen musste, ihr durch dieses Labyrinth zu folgen und nicht eine falsche Abzweigung zu nehmen. Ich bemerkte, dass sie redete, und es schien ihr egal zu sein, ob ich sie über die Musik hinweg hören konnte oder nicht. Sie sagte, es sei lange her, dass sie einen Leitner gefunden habe, obwohl ihr Jared die Augen offen hielt. Sie machte keine Angaben darüber, wer ihr Jared sein könnte. Diese seltsame alte Frau schien nicht daran interessiert zu sein, mein Buch wirklich zu lesen oder es eingehend zu betrachten, sondern fragte stattdessen, ob ich ihres sehen wollte. Ich nickte nur. Ich war überfordert, aber ich hatte keine Ahnung, womit. Ich wusste nur, dass ich seit meiner Ankunft kein Ozon mehr gerochen hatte. Ich folgte Mary Key in ein schmuddeliges Arbeitszimmer. Es war an sich schon klein, aber jede Wand war vollständig mit vollgepackten Bücherregalen vollgestellt, die den Raum noch mehr einengten. Meine Gastgeberin begann sofort, diese abzusuchen und murmelte nur vor sich hin, wo er es wohl hingestellt hätte. Ich stand unbeholfen da. Ich wollte die alte Frau nicht anstarren, zögerte aber auch damit, etwas anderes zu tun. Abgesehen von den Bücherregalen gab es wenig sonst in dem Raum, außer einem abgenutzten Schreibtisch mit einem sehr alt aussehenden Stuhl dahinter. Der Schreibtisch war mit Papieren bedeckt, ebenso wie mit Angeldraht und einem Rasierhobel. Ich denke, es sagt etwas über meinen Geisteszustand in diesem Moment aus, dass ich an diese Dinge nicht einmal einen weiteren Gedanken verschwendet habe. Stattdessen war meine Aufmerksamkeit auf ein Bild gerichtet, das in dem einen kleinen Bereich der Wand angebracht war, der nicht von Bücherregalen verdeckt wurde. Es war ein Gemälde von einem Auge, sehr detailliert und anfangs hätte ich fast gesagt fotorealistisch. Aber je mehr ich es betrachtete, desto mehr sah ich die Muster und Symmetrien, die sich zu einem einzigen Bild formten, bis ich so sehr auf sie konzentriert war, dass ich anfing, Schwierigkeiten zu haben, das Auge selbst zu sehen. Darunter waren drei Zeilen in feiner grüner Kalligraphie geschrieben. Gewähre uns den Anblick, den wir nicht kennen können. Gewähre uns den Geruch, den wir nicht wahrnehmen können. Gewähre uns den Klang, den wir nicht rufen können. In diesem Moment kam Mary Key mit 2000 Tee zurück. Ich hatte nicht einmal bemerkt, dass sie gegangen war, noch hatte ich um die Tasse schwarzen Tee gebeten, die sie mir in die Hand drückte. Sie fragte, ob mir das Bild gefalle, und erzählte mir, dass ihr Jared es gemalt habe. Sie sagte, er sei ein sehr talentierter Künstler. Ich murmelte etwas Zustimmendes, ich weiß nicht mehr genau was, und schaute auf die Tasse Tee in meiner Hand. Sie hatte mir keine Milch angeboten und war nun wieder damit beschäftigt, die Regale abzusuchen und hatte ihre eigene Tasse auf dem Tisch vergessen. Ich versuchte, das Zeug aus Höflichkeit zu trinken, aber es schmeckte faulig, nach Staub und Rauch. Ich denke, es könnte einmal Lapsang Souchong gewesen sein, aber wenn, dann muss da schon Jahre alt gewesen sein. Schließlich schien Mary das Buch gefunden zu haben, nachdem sie gesucht hatte. Sie nahm es aus dem Regal und reichte mir ein Buch, das auf den ersten Blick fast identisch mit meinem Exemplar von Ex Altiora zu sein schien, nur dass das Leder in einem etwas besseren Zustand war. Es hatte keinen Titel, aber als ich es öffnete, konnte ich sehen, dass es in Schriftzeichen geschrieben war, die ich nicht erkannte. Es gab keine Illustration in diesem Buch und die einzigen englischen Worte, die ich finden konnte, standen im Ex Libris, aus der Bibliothek von Jürgen Leitner. Genau wie bei meinem. Mary sagte mir, dass die Schrift Sanskrit sei, aber als ich sie fragte, ob sie es lesen könne, fing sie nur an zu lachen. Sie nahm das Buch zurück und ging hinüber zum Schreibtisch, wo eine einzige nackte Glühbirne harte Schatten auf den Boden warf. Sie hielt das Buch ganz bewusst ein paar Sekunden lang in diesen Schatten und reichte es mir dann zurück. Ich bemerkte zum ersten Mal, dass die Heavy-Metal-Musik nicht mehr lief und es vollkommen still war im Raum. Ich schlug das Buch auf und war ein paar Sekunden lang verwirrt, weil sich scheinbar nichts verändert hatte. Die Schrift war für mich immer noch unverständlich und es fühlte sich nicht anders an. Ich hob es an, um es mir genauer anzusehen und als ich das tat, hörte ich, wie etwas leicht auf den Boden klapperte. Ich schaute nach unten und sah Knochen. Kleine Tierknochen, soweit ich das beurteilen kann, aber Jeder einzelne war leicht gebogen und zu Formen verzogen, die Knochen nicht bilden sollten. Während ich die Knochen anstarrte, nahm Mary Key das Buch von mir zurück und bewegte es noch einmal durch die Schatten. Mehr Knochen fielen auf den Boden. Sie tat dies mehrere Male, bis sich ein kleiner Haufen zu meinen Füßen gebildet hatte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Zu diesem Zeitpunkt pochte mein Kopf und das Gefühl dieses engen, dunklen Ortes mit seinem alten Tee und den uralten Büchern begann mich zu überwältigen. Alles, was mir einfiel, war zu fragen, ob mein Buch das auch könnte. Mary Key lachte und sagte mir, ich solle es selbst ausprobieren. Ich begann durch die Seiten zu blättern. Ich hatte es noch nicht durch den Schatten bewegt, aber ich wusste, dass sich etwas verändert hatte. Die Holzschnitte waren irgendwie schärfer geworden und im Hintergrund eines jeden gab es neue Linien, dick und dunkel, die sich vom Himmel herab erstreckten. Und dann kam ich zu dem Bild des leeren Nachthimmels, aber jetzt war es von einem starken, verzweigten Muster durchzogen. Ein Muster, das ich erkannte. Mein Magen sank, als ob der Boden verschwunden wäre und ich fallen würde. Mit Mühe konnte ich mich aufrecht halten, murmelte eine Entschuldigung und ging aus dem Zimmer. Der Ozongeruch war jetzt wieder da, stärker als je zuvor und ich musste hier raus. Auf der Flucht fiel ich die Treppe hinunter, prellte mir die Hüfte und verdrehte mir schmerzhaft den Knöchel. Aber das war mir egal. Ich humpelte so schnell ich konnte von diesem Ort weg und rief ein Taxi, das mich nach Hause brachte. Die Finger immer noch mit einem Todesgriff um mein Buch gekrallt. Das Verzweigungsmuster, das ich in diesem Bild gesehen hatte, ist als Lichtenberg-Figur bekannt. Es zeigt die divergierenden Wege der Elektrizität auf einem isolierenden Material wie Glas oder Harz. Ich kannte es von dem Muster der Narben auf dem Rücken eines Jugendfreundes, der meinetwegen von einem Blitz getroffen worden war. Sein Name war Michael Crew und wir waren damals 8 Jahre alt gewesen und hatten auf einem Feld in der Nähe des Hauses meiner Großmutter gespielt. Als das Gewitter kam, hatte Michael gesagt, dass wir ins Haus gehen sollten, aber ich wollte weiter im Regen spielen. Ich sagte das zu ihm und er seufzte nur und sagte mir, dass es in Ordnung sei. Gerade nachdem er diese Worte gesagt hatte, wurde er getroffen. Das Geräusch war so laut, dass es seine Schreie völlig übertönte, aber es war der Geruch, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Dieser starke Ozongeruch, durchsetzt mit dem Geruch von kochendem Fleisch. Michael überlebte, aber die Narbe, diese verzweigte Lichtenberg-Narbe, blieb ihn für den Rest seines Lebens. Als ich endlich zu Hause ankam, brauchte ich meine volle Konzentration, nur um die Treppe hochzukommen. Und als ich es endlich auf mein Sofa geschafft hatte, wurde ich das Gefühl nicht los, als würde ich weiter fallen. Der Geruch war so stark, dass ich kaum atmen konnte. Ich schaute nicht auf das Buch, ich lag einfach nur da. Ich fühlte mich, als würde ich auf etwas warten, aber ich hatte keine Ahnung auf was. Als es endlich an der Tür klopfte, war ich fast gefasst genug, um sie zu öffnen. Fast. Ich brauchte trotzdem noch 5 Minuten, um den Mut dafür aufzubringen. Es gab kein erneutes Klopfen, aber ich war mir sicher, dass das, was auf der anderen Seite war, nicht verschwunden war. Ich griff nach der Klinke und zog die Tür auf. Direkt über der Schwelle stand ein Mann in einem langen, dunklen Ledermantel. Sein Haar war künstlich schwarz gefärbt und er hatte das unrasierte Aussehen von jemandem, der seit ein paar Tagen nicht mehr geschlafen hatte. Ich fragte ihn, ob er Jared Key sei. Er bejahte das und sagte mir, er würde gern mein Buch sehen. Ich nickte stumm und er folgte mir hinein und schloss die Tür hinter sich. Ich nahm das Buch und legte es auf den Tisch. Jared studierte es eine Zeit lang, berührte es aber nicht. Schließlich nickte er und bot an, es mir für 5000 Pfund abzukaufen. Ich musste fast lachen, als er das sagte. Ich hätte es für einen Bruchteil des Betrages verkauft. Ich hätte es vielleicht sogar verschenkt, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass das irgendwie nicht zählen würde. Es ist schwer zu erklären. Es war mir egal, was er damit vorhatte. Ich wollte es nur loswerden und so stimmte ich zu. Jared schien nicht gerade glücklich über meine Antwort zu sein. Er nickte nur ernst und ging zur Tür und sagte, er müsse das Geld holen und zurückkommen. Ich versuchte nicht, ihn aufzuhalten. Er ging, schloss die Tür hinter sich und ich war wieder allein. Die ganze Begegnung dauerte kaum länger als 1 Minute. Ich saß da und wartete schweigend auf seine Rückkehr. Es war schrecklich und ich musste einen Weg finden, mich von dem schleichenden Geruch abzulenken. Also beschloss ich, meinen Laptop herauszuholen und zu sehen, was ich über Jared und Mary Key herausfinden konnte. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte zu finden, aber es war sicherlich nicht ein Artikel aus dem Jahr 2008 über den Mord an Mary Key. Die Polizei war Ende September eingebrochen, nachdem sich Nachbarn über den Geruch beschwert hatten. und sie hatten sie tot im Arbeitszimmer liegend gefunden. Als Todesursache wurde offenbar eine Überdosis Schmerzmittel festgestellt, aber aufgrund der umfangreichen postmortalen Verstümmelung der Leiche wurde es als Mord gewertet. Große Stücke ihrer Haut waren abgezogen und überall im Raum zum Trocknen am Angeldraht aufgehangen worden. In dem Artikel war ein Bild von Mary Key abgebildet und es stand außer Frage, dass es sich um dieselbe alte Frau handelte, die ich in Morden getroffen hatte, obwohl sie auf dem Foto einen vollen Haarschopf und keine sichtbaren Tätowierungen zu haben schien. Ich begann verzweifelt nach weiteren Informationen zu suchen. Andere Artikel berichteten über Jareds Prozess wegen des Mordes an seiner Mutter. Offenbar war er freigesprochen worden, nachdem ein wichtiges Beweisstück als unzulässig eingestuft worden war, obwohl keiner der Berichte zu wissen schien, was genau dieses Beweisstück war. In diesem Moment klopfte es erneut. Jared war zurückgekehrt. Ich öffnete die Tür. Ich dachte kurz darüber nach, ihn nicht reinzulassen, aber ich wusste, dass er dort so lange warten würde, wie es nötig war, und mit dem Gestank von Ozon, der jeden meiner Sinne durchdrang, konnte ich nicht denken. Ich konnte den Schrecken in meinem Gesicht nicht verbergen, als er eintrat, aber wenn er die Veränderung in meinem Verhalten bemerkt hatte, dann reagierte er nicht darauf. Er reichte mir einfach einen mit Bargeld gefüllten Umschlag. Ich machte mir nicht einmal die Mühe, es zu zählen, bevor ich ihm das Buch überreichte. Er sah sich den Titel an, blätterte es dann sehr schnell durch, bevor er lachte. Nur einmal und dann anscheinend zu sich selbst nickte, als ob er gerade zu einer Art Entscheidung gekommen wäre. Ich hätte erwartet, dass Jared sofort gehen würde, aber stattdessen ging er zu meinem Metallpapierkorb hinüber und legte das Buch hinein. Er griff in seine Jackentasche und zog eine Flasche Feuerzeugbenzin und eine Schachtel Streichhölzer heraus. Innerhalb weniger Sekunden stand das Buch in Flammen und der Geruch verschwand fast sofort. Als mein Kopf langsam wieder klar wurde, hatte ich das Gefühl, ihn nach dem Warum zu fragen. Aber er schüttelte nur den Kopf. Meine Mutter weiß nicht immer, was das Beste für unsere Familie ist. Das war alles, was er gesagt hatte, bevor er den Mülleimer hochhob, der jetzt voll mit sanft glimmender Asche war. Ich warnte ihn, dass er zu heiß wäre, um ihn zu halten, aber er zuckte mit den Schultern und sagte, er hätte schon Schlimmeres erlebt. Dann ging Jared Key, und ich sah weder ihn noch das Buch je wieder. Ende der Aussage. Wenn ich den Namen Jürgen Leitner niemals wieder höre, wäre das immer noch zu früh. Ich nehme an, es war zu viel verlangt anzunehmen, dass wir uns endlich um alles gekümmert haben, was von seiner Bibliothek nach dem Vorfall von 1994 übrig geblieben war. Aber es wäre nützlich gewesen, wenn Gertrude zumindest daran gedacht hätte, diese Aussage der aktuellen Projektakte hinzuzufügen. Wer weiß, wie viele andere Aussagen hier drin sind, die sich mit seinen Büchern oder anderen derzeit aktiven Institutsprojekten befassen könnten. Meinem Glück nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass das hier ein Einzelfall war. Je mehr ich über dieses Archiv herausfinde, desto mehr scheint es, dass Gertrude die schriftlichen Aussagen einfach genommen und in diese Akten geworfen hat, ohne sie überhaupt zu lesen. Wenn man bedenkt, dass sie über 50 Jahre lang leitende Archivarin war, dann könnte das eine größere Aufgabe sein, als ich ursprünglich angenommen hatte. Unabhängig davon scheinen die meisten nachprüfbaren Details in Mr. Swains Bericht mit unseren eigenen Recherchen übereinzustimmen. Martin konnte keine Aufzeichnungen über Ex Altiora als Titel in existierenden Katalogen von esoterischer oder ähnlicher Literatur finden, also hatte ich Sascha beauftragt, das nochmal zu überprüfen. Sie fand allerdings ebenfalls nichts. Ist es möglich, dass Mr. Swain den Titel falsch gelesen hat? Es scheint unwahrscheinlich angesichts der Einfachheit des Titels und die Vorkommnisse, die er beschreibt, klingen sicherlich so, als könnten sie auf die Nähe eines echten Leitner-Buchs zurückzuführen sein. Dennoch waren alle anderen Bücher aus seiner Bibliothek Sonderausgaben von bekannten Texten über Dämonologie oder das Arkane. Wenn es da draußen Leitners gibt, von denen wir noch nicht einmal gehört haben, fürchte ich, dass das Grund für leichte Besorgnis sein könnte. Informationen, die für weitere Recherchen nützlich wären, sind allerdings rar gesät. In den Spendenaufzeichnungen des Oxfam-Ladens in Notting Hill Gate sind nur anonyme Spenden von Büchern im Oktober-November 2012 aufgeführt und offensichtlicherweise erinnert sich keiner der Mitarbeiter an das Buch. Auch Jared Key konnten wir bisher nicht ausfindig machen. Abgesehen von dieser Begegnung scheint er nach dem Ende seines Prozesses komplett verschwunden zu sein. Die Beschreibung, die Mr. Swain gibt, scheint mit Aktenfotos von Jared und Mary Key übereinzustimmen, und aus seiner Beschreibung klingt es so, als ob er den Weg zu dem ehemaligen Pinehole Books in Morden gefunden hätte, obwohl der Laden aus offensichtlichen Gründen seit 2008 geschlossen ist und erst seit 2014 neue Mieter dort eingezogen sind. Tim fand allerdings eine interessante Sache im offiziellen Polizeibericht zum Tod von Mary Key. Offenbar waren die getrockneten Blätter aus der Haut mit Permanentmarker beschrieben worden. Es gab keine Transkripte oder Übersetzungen davon in dem Bericht, aber die Sprache wurde als Sanskrit identifiziert. Es sieht also nicht so aus, als hätten wir irgendwelche konkreten Hinweise, auf die wir uns stützen könnten. Dennoch werde ich Elias darauf ansprechen und ihm empfehlen, die Suche nach weiteren vermissten Büchern aus der Leitner Bibliothek zur höchsten Priorität des Instituts zu machen. Jürgen Leitner hat der Welt genug Schaden zugefügt, und wir müssen alle verfügbaren Mittel nutzen, um sicherzustellen, dass er nicht noch mehr anrichtet. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist eine deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.